Ein herzliches Willkommen. Wir wollen uns alle grüßen, gemeinsam auch im Namen unseres Herrn Jesus zu unserer Stunde, wo wir auf Gottes Wort hören wollen. Alle Gäste, die in unserer Mitte sind, seid herzlich willkommen. Wir wollen beginnen gemeinsam mit einem Lied, und zwar mit dem Lied 259. Liebster Jesus, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. 259.
Herr Jesus Christus, wir staunen, wie das zusammenhängen soll. Du, Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht, aus Gott geboren, und wir, die wir hören sollen. Aber Herr, du hast uns aufgefordert zu hören. Du hast uns verheißen, deinen Geist, der uns leiten wird in alle Wahrheit. Herr, und darauf berufen wir uns jetzt dir gegenüber, dass du zu uns sprichst durch das, was wir hören, dass du selbst uns Leitung und Weisung und Führung und Trost und Korrektur bist, dass du wirksam werden kannst in unserem Leben, zu unserem Nutzen, Herr, und zu deiner Ehre. Wir danken dir für die Möglichkeit und die Chance, die du uns jetzt in dieser Stunde gibst. Amen.
Amen.
Ja, lass, Herr Jesus, es wohl gelingen. Das haben wir gesungen und das haben wir auch in der vergangenen Woche oft gedacht und auch unseren Herrn darum gebeten, als wir hier gearbeitet haben, um die Technik einzubauen. Herr Jesus, lass es gelingen. Schenke, dass nichts passiert, dass alles funktioniert. Als ich mich für diesen Dienst gemeldet hatte, wusste ich nicht, dass heute neue Technik eingebaut ist. Und haben auch Brüder gesagt, na, wenn es nicht klappt, dann musst du eben laut sprechen. Ja, ich bin dankbar unserem Herrn und allen, die hier mitgearbeitet haben, dass es funktioniert. Eine schöne Sache. Wir können uns freuen darüber. Der Herr hat Gelingen und Bewahrung geschenkt. Morgen, vor 3 Wochen, da war ein besonderer Tag, es war der 27. Januar, da wurde 1945 das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. Die Leiden derer, die dort noch zurückgeblieben waren, die hatten ein Ende. Es ist der weltweite Gedenktag an den Holocaust. Das, was Deutsche dem Volk Israel, dem Volk Gottes angetan haben. Ich hatte jetzt in diesem Zusammenhang einen Bericht wieder gelesen über das Warschauer Ghetto, dort wo also viele Juden eingepfercht waren, auf wenige Quadratkilometer und sehr viel erdulden mussten. Und da war mir etwas aufgefallen, der Schreiber dieses Berichtes, der hatte also mehrmals das Wort erwähnt, wir waren wie gelähmt. Wir waren wie gelähmt, irgendetwas zu tun dagegen. Da beginnt zum Beispiel am 22. Juli diese große Deportation. Zunächst wurden Flüchtlinge, Kranke und Obdachlose deportiert und dann folgten die Arbeitslosen. Die Jungen und Arbeitsfähigen, die blieben noch. Und da wurden im Laufe von fast von einem Dreivierteljahr 260.000 Menschen deportiert. Und viele sind auch auf die Lügen der SS hereingefallen und haben sich freiwillig gemeldet. Da wurde nämlich gesagt, jeder, der sich freiwillig meldet zum Transfer in diese neuen Gebiete, wohin sie umgesiedelt werden sollten, der bekommt 3 Kilo Brot und 1 Kilo Marmelade. Ja, ein guter Anreiz, wenn man Hunger leidet, wenn vielleicht schon Angehörige und Kinder aus der eigenen Familie verhungert sind. Ja, aber dann blieben diese freiwilligen Meldungen aus. Es hatten sich Gerüchte verbreitet, dass das nicht stimmt mit der Umsiedlung. Und die Verbliebenen, das waren größtenteils junge Menschen, und die gaben sich selbst die Schuld dafür. Ja, wir haben einem zugestimmt, wir haben ruhig gehalten. Wir waren wie gelähmt, wir haben nichts unternommen und jetzt sind unsere Familien weg, vielleicht schon ermordet. Und da hat sich der erste Widerstand organisiert. Es waren 3 Bewegungen, die sich dann zusammengeschlossen haben. Und dann begann am 18. Januar 1943 die Aktion, um das Ghetto restlos zu räumen. Und da leisteten diese jungen Männer Widerstand. Und er schreibt, in uns hatte sich ein Wandel vollzogen. Aus der Lähmung wurde Aktivität. Aus der Lähmung haben wir nach Führern gesucht, die dann gesagt haben, jawohl, wir können etwas tun. Wir müssen das nicht hinnehmen, selbst wenn wir sterben. Denn gegen diese Übermacht einer hochgerüsteten Armee sind wir eigentlich ohne Chancen. Wie Schafe unter Wölfen. Und dann kam der 19. April und da zogen sich die SS-Einheiten zurück. Und es ist eigentlich diese Zeit bis zum 19., dann der 19. Januar war das, bis zum 19. April, wo die Ghettobewohner Ruhe hatten, wo keine Deportationen stattfanden und wo die SS außerhalb der Mauern blieb. Eine Zeit, 3 Monate, wo sie sich sammeln konnten und vorbereiten konnten auf die kommenden Dinge. Wir waren wie gelähmt, aber es vollzog sich ein Wandel unter uns und wir waren bereit zu kämpfen. Ja, Lähmungen gibt es natürlich auch in unserem Leben. Auch ich persönlich habe schon viele Lähmungen erlebt, geistliche Lähmungen auch, die mich daran gehindert haben, irgendetwas zu tun, irgendwelche Schritte zu wagen, neue Wege zu gehen, auf Menschen zuzugehen, andere zu motivieren, andere zu trösten und zu stärken. Konnte einfach nicht. Ich habe mich erinnert, das war ja auch das Thema der Allianzgebetswoche in diesem Jahr, mit Geist und Mut Lähmung überwinden. Und da wollen wir uns noch einmal einen Text lesen, auszugsweise aus dem 4. Buch Mose. Ich beginne Kapitel 13, Vers 2. Und der Herr sagte zu Mose, du kannst einige Männer losschicken, die das Land Kanaan erkunden sollen, das ich den Israeliten geben will. Nimm dazu aus jedem Stamm je einen der führenden Männer. Vers 13, so zogen sie hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis Rehob bei Lebo Hamat. Vers 25, 40 Tage lang hatten sie das Land erkundet und kehrten dann zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinschaft Israels nach Kadesh in die Wüste Paran zurück. Sie erstatteten ihnen Bericht und zeigten die mitgebrachten Früchte. Sie berichteten Mose: Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings ist das Volk, das dort wohnt, stark und seine Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Söhne Anaks dort gesehen. Im Negev wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, die Jebusiter und Amoriter, am Meer und in der Jordanebene die Kanaaniter. Kaleb beschwichtigte das Volk, das über Mose aufgebracht war. Er sagte: Wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern. Aber die anderen Kundschafter sagten: Wir können es nicht. Das Volk im Land ist stärker als wir. Und weiter 4. Mose, Kapitel 14, Vers 1. Da fing die ganze Volksgemeinschaft an, laut zu schreien, und sie weinten die ganze Nacht. Alle Israeliten beklagten sich über Mose und Aaron, und die ganze Menge sagte zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder hier in der Wüste. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Sollen wir jetzt im Kampf umkommen, sollen unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Schon sagten einige zueinander: Lasst uns einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Ja, ein Volk, eine Gemeinde ist mit einmal wie gelähmt. Die Aufbruchsstimmung ist wie weggeblasen, hat sich ins Gegenteil verwandelt. Alle Wunder der vergangenen Wochen und Monate sind vergessen oder in den Hintergrund geraten. Und die Probleme, die türmen sich auf wie eine große, unüberwindliche Mauer. Ja, sie sagen sogar, also die Mauern, die die Städte umschließen, die reichen bis an den Himmel. Kein Durchkommen. All das, was sie erlebt hatten, die Plagen, mit denen Gott die Ägypter schlug, das Vorübergehen des Würgeengels an ihren Türen bei der Tötung der Erstgeburt, die Durchquerung des Schilfmeeres, die Offenbarung Gottes und die Gesetzgebung am Sinai, das Manna und die Wachtel, mit denen sie versorgt wurden, das Wasser aus dem Felsen, die Rauch- und die Feuersäule, zählt alles nichts mehr. Alles wird kleingeredet und umgedeutet. Was ist aus der Euphorie geworden? Eine Lähmung erfolgt ein ganzes Volk, wie es auch den Juden im Warschauer Gettungen erging. Ja, kennen wir solche Lähmungen in unserem Leben, im Beruf, in der Familie oder in der Gemeinde oder auch persönlich? Lähmungen, die unsere Aktivitäten blockieren, die Beziehungen belasten, die Vertrauen zerstören. Möchte ich vielleicht einmal eins nennen, die Lähmung durch Angst vor Versagen. Ja, im Warschauer Ghetto hatten eigentlich die jüdischen Kämpfer keine Chance. Sie konnten sich wenige Waffen besorgen, es waren Pistolen, wenige Gewehre, noch ein paar Handgranaten. Ansonsten waren das Messer oder irgendwelche anderen Hilfsmittel, vielleicht zu vergleichen mit den Waffen der Bauern im Bauernkrieg. Mehr hatten sie nicht. Keine Chance gegen die Übermacht. Und trotzdem haben sie es dann gewagt. Aber zuerst hatten sie Angst. Da waren sie wie gelähmt. Das lesen wir auch von den Kindern Israel, die schrien und weinten die ganze Nacht. Im Kampf waren sie nicht ausgebildet. Sie hatten bisher Vieh gehütet, Knoblauch, Zwiebeln und Lauch angebaut, Ziegeln hergestellt und Steine gebrochen. Da hatten sie Übung und Erfahrung darin. Und von einer Waffenproduktion, die Voraussetzung für militärische Erfolge, da wird auch nichts berichtet. Sicher, sie haben dann gegen Amalek gekämpft. Ist mir fraglich, wo die Waffen hergekommen sind. Aber Gott hat für sie gesorgt. Aber hier hatten sie vielleicht noch nicht mal diese oder nur sehr wenige. Und dann waren sie auch nicht militärisch ausgebildet. Ja, aber mit wie viel Geist und Mut waren Kaleb und Josua, Aaron und Mose ausgerüstet, um dieser Anfeindung zu widerstehen. Da waren 600.000 gegen 4. Ja, das ist beeindruckend, dieser Widerstand. Hier zu sagen: Nein, wir sind anderer Meinung. Wir beugen uns nicht der Mehrheit. Wir halten zu dem, was Gott uns versprochen hat. Was für ein Glaube steht dahinter. Ja, ich hatte schon erwähnt, die neue Technik. Ich ziehe den Hut vor dem Bauteam. Ich war eigentlich nur als Handlanger hier zugange, habe dies und jene Handgriffe mit geleistet, aber andere hatten den Hut auf und haben diese Aufgabe übernommen. Dazu gehört Geist und Mut. Wird es gelingen, ist dann immer noch die spannende Frage. Der Erwartungsdruck, der dahinter steht. Und wird es Mitarbeiter geben, die dann auch die Technik bedienen, die sich einweisen lassen und dann treu Sonntag für Sonntag, Mittwoch oder auch zu sonstigen Zusammenkünften diesen Dienst tun. Ja, auch Mose hatte Angst zu versagen. Er sagt, ich kann nicht reden, hatte schließlich nur 40 Jahre lang Schafe als Gesprächspartner, bin unglaubwürdig wegen meiner kriminellen Vergangenheit, bin nicht geeignet, die Aufgabe ist mir eine Nummer zu groß und so weiter. Gründe gibt es immer, um etwas abzulehnen, was an einen herangetragen wird. Das kann uns lähmen. Dazu braucht es immer wieder Geist und Mut, sich selbst zu überwinden und Aufgaben anzunehmen, die herangetragen werden und zu sagen, jawohl, das ist vom Herrn und er wird mir beistehen. Zum Beispiel ans Mikrofon zu treten, Sonntag früh in der Anbetungsstunde eine Bibelstelle vorzulesen oder ein Gebet zu sprechen, ein Zeugnis zu geben oder ein Lied vorzuschlagen. Da ist die Angst, stecken zu bleiben oder sich zu versprechen oder ein falsches Lied gar vorzuschlagen. Ein älterer Bruder erzählte mir früher mal, vor 50 Jahren wurde sowas noch ausgewertet, wurde dahinter gesagt, also das Lied, was du vorgeschlagen hast, das hat überhaupt nicht gepasst. Ja, es ging mir selbst schon so. Schlage ich ein Lied vor, dann wird es gesungen, die erste Strophe ist okay und bei den nächsten beiden sage ich mir, also die sind total daneben. Hätte es sagen sollen, bitte nur den ersten Vers. Nicht gut vorbereitet. Ja, da ist vielleicht ein junger Bruder, gerade erst getauft, hat sich zum Mahl gemeldet und kurze Zeit später tritt er vor und liest eine Bibelstelle vor oder ein Gebet. Da sage ich, wow, was, wie mutig ist das? Hätte ich mir früher nie getraut. Ja, mit Geist und Mut, das zu tun, das ist, darüber freut man sich. Oder vielleicht ein älterer Bruder, schon über 70 und ist noch nie in irgendeinem in solcher Form dienstlich in Erscheinung getreten, tritt ans Mikrofon, dankt für Brot und Wein. Ja, Halleluja, denke ich. Das war mutig. Ja, mit Geist und Mut Lähmung überwinden, Lähmung, die uns vielleicht Angst macht vor Versagen. Es gibt auch vielleicht Lähmung durch Tradition. Die Juden in Polen, die waren Demütigungen gewöhnt. Sie besaßen auch nicht die polnische Staatsbürgerschaft, wie die Juden in Deutschland seit 1871. Die waren deutsche Staatsbürger, waren integriert, eingegliedert in die Gesellschaft, waren geachtet, leisteten auch im Ersten Weltkrieg den Militärdienst. Das alles gab es in Polen nicht. Ja, die waren auch in den Jahrhunderten zuvor immer wieder Pogromen ausgesetzt. Sie kannten die Verfolgung, die Demütigung. Und auch das, diese Tradition, wir sind ja immer nur Menschen zweiter Klasse, wir gehören eigentlich gar nicht hierher, wir sind schon immer die Ausländer gewesen, die Migranten, die nur geduldet wurden. Das ist auch so eine Art Tradition, die Lähmung hervorrufen kann. Das Volk Israel sehnte sich nach Ägypten zurück. Sie wollten einen neuen Führer wählen, der soll uns zurückführen. Zu den Fleischtöpfen, den Fischen, dem Lauch und den Zwiebeln. All die Dinge, die wir hier vermissen. Dorthin, wo unsere Vorfahren seit 400 Jahren lebten, dahin wollen wir zurück, in die Tradition unserer Vorväter. Und wir ziehen die Knechtschaft bei vollen Suppenteller der Freiheit vor, in ein unbekanntes Gebiet zu ziehen. Bei scheinbar unlösbaren Problemen, dann wollen wir zurück zur Tradition. Das haben wir schon immer so gemacht und das hat sich bewährt und das war gut so und so möchten wir weitermachen. Seit etwa 40 Jahren ist der Allianzgedanke und die Allianzgebetswoche für mich ein fester Bestandteil in meinem Glaubensleben. Und da habe ich schon bald gemerkt, Moment mal, die Allianzgebetswoche, die beginnt ja immer Sonntag in den Gebetsheften. Da habe ich mal einen Bruder gefragt, der schon lange im Stadtausschuss mitarbeitet, sag mal, in Chemnitz beginnt das immer Montag, warum nicht am Sonntag? Sagt dann, ja, in Chemnitz ist das schon immer so, das ist Tradition. Hat Sonntag noch nie eine Gebetsveranstaltung gegeben. Hier in Chemnitz wird das immer Montag gemacht. Ja. Und daran hat es sich auch nichts geändert. Bis vor einem Jahr, im Jahre 2012, da war der Bruder Hans-Otto Rehling, der hatte den Gedanken, wir könnten doch auch in Chemnitz ganz einfach mal klein beginnen. Das CC-Gebet in Adelsberg. Das soll die Eröffnung der Gebetswoche sein. Und Tradition gebrochen. Ein guter Gedanke, und es wurde auch angenommen. Mit Geist und Mut Lähmung überwinden, auch wenn ich vielleicht dafür Kritik einstecken muss. Vielleicht gibt es auch die Lähmung in unserem Leben durch Spott und üble Nachrede. Als ich in das Haus zog, wo wir jetzt wohnen, war noch alter Fußbodenbelag drin, habe ich herausgenommen. Unten drunter lagen Zeitungen vom Jahr 1941. Da war auch der Stürmer dabei, von Julius Streicher. Eine ganz üble Zeitung, wo nur das Volk der Juden schlecht geredet, gedemütigt wurde. Da wurden Halbwahrheiten, Gerüchte verbreitet, Dinge aus der Vergangenheit, der Gegenwart, jüdische Menschen in irgendwelchen Posen gezeigt, die sie lächerlich machten. Ich habe ein paar Zeitungen gelesen, ich bedauere das. Die anderen habe ich weggeworfen. Aber die Bilder, die ich gesehen habe, die haben sich eingebrannt. Der Teufel weiß das. Er versucht, uns seine Variante der Geschichte schmackhaft zu machen und einzuprägen. Ja, Lähmung durch Spott oder üble Nachrede. Und die Polen, die polnischen Juden blieben auch verspottet und verachtet in der polnischen Bevölkerung. Und da bleibt auch immer etwas hängen, wenn das immer wieder den Menschen so erzählt wird. Und außerhalb des Ghettos, da hatten die polnischen Juden kaum Freunde. Und dann lesen wir im 4. Mose 12, Miriam und Aaron redeten schlecht über Mose, weil er eine kuschitische Frau geheiratet hatte. Ja, das lag also mindestens 40 Jahre zurück. Die waren also schon weit über 40 Jahre verheiratet, die beiden. Und jetzt kommt aus der eigenen Familie, von den eigenen Geschwistern, kommen solche Töne. Naja, eine Frau aus einem fremden Volk. Wie konntest du denn sowas machen? Man weiß nicht, was im Einzelnen da besprochen wurde. Auf jeden Fall hinterm Rücken dann vielleicht auch zu den anderen Führern des Volkes zu sagen, also der Mose, ob da alles ganz sauber ist, das bezweifeln wir. Aber auch wir haben doch Erkenntnis, auch wir haben Visionen. Also sie haben sich so etwas in den Vordergrund geschoben. Ja, üble Nachrede, das kann uns lähmen. In der aktuellen Berichterstattung ist der ADAC ganz aktuell oder auch der Bundestagsabgeordnete Edati, wo die Medien immer wieder berichten, was über ihn angeblich bekannt ist. Die Unschuldsvermutung, die zählt hier wenig in der Öffentlichkeit. Edati ist erstmal abgetaucht, er wird wahrscheinlich zurücktreten von allen Ämtern. Der ADAC-Präsident hat seine Ämter abgegeben. Lähmung durch Spott und üble Nachrede. Da werden Halbwahrheiten und Wahrheiten und Gerüchte miteinander vermischt. Und dem Betroffenen bleibt am Ende gar nichts anderes übrig. Wenn das Ziel erreicht ist, hört man meistens nichts mehr. Ja, die üble Nachrede. Luther bezeichnet es als Afterreden. Die macht uns betroffen, wenn da irgendwas bekannt wird. Und doch ertappe ich mich auch bei unguten Gedanken, wenn vielleicht deutsche Ausländer heiraten. Ich sage, naja, wenn die hierher kommen, bringen ihre Kultur mit. Wird das gut gehen, wird die Ehe lange halten, eine fremde Kultur. Ja, aber was Gott davon hält, das können wir auch in den nächsten Versen lesen. Er zitiert die drei, Aaron, Miriam und Mose, zu sich und spricht mit ihnen. und sagt ihnen ganz klar, dass diese üble Nachrede eine große Sünde ist. Und Miriam bekommt davon den Aussatz. Und Mose muss für sie eintreten, muss für sie beten. Er, der eigentlich das Opfer ist der üblen Nachrede, er setzt sich für sie ein. Dazu gehört Mut. Mut und also er hätte, es hätte auch sein können, dass er so gelähmt ist, dass er sagt, so, also jetzt schmeiße ich den ganzen Bettel hin, macht doch, was er wollt, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Habt ihr mal eine schöne Geschichte gelesen, da wird ein Pfarrer verleumdet von einer Frau aus dem Dorf. Das könnte natürlich auch ein Mann sein, stoßt euch jetzt bitte nicht an den Begriff Frau. Der Pfarrer erfährt davon, er bittet die Frau, schlachte doch zu Hause ein Huhn und tu alle Federn in einen Korb, dann kommst du zu mir. Aber pass auf, dass keine verloren geht. Dann kommt sie und er geht mit ihr auf den Kirchturm und schüttet die Federn aus. Sie werden vom Wind weit weggetragen. Dann gehen sie wieder runter, er gibt ihr den Korb und sagt, so, und jetzt sammelst du alle Federn wieder ein. Das ist sie entsetzt und sagt, unmöglich, wie soll das gehen? Sagt, das siehst du, so ist es auch mit den üblen Nachreden, mit den Gerüchten, die über andere Menschen verbreitet werden. Sie sind in die ganze Welt hinausgegangen. Viele haben sie erfahren und sie können nicht zurückgeholt werden. Ja, hüten wir uns davor, es diesen gleich zu tun. Ja, Mose war mit einer anderen Frau verheiratet, aus einem anderen Volk. Das heißt aber nicht, dass sie einen anderen Glauben hatte, dass sie vielleicht zu anderen Gottesdiensten ging. Mose in die Stiftshütte und sie vielleicht woanders hin. Ich denke schon, dass sie den gleichen Glauben wie ihr Mann hatte. Ich hatte da mal einen Bericht gehört oder ein Gespräch mit einem Mann aus einer Kirchgemeinde und hat gesagt, naja, wir haben mal bei uns im Vorstand über verschiedene Mitarbeiter gesprochen und da ist bei uns eine Familie eingezogen, die Frau will mitarbeiten, aber der, ihr Mann, da ist der Bist. Und da haben wir also drüber gesprochen und hatten auch Vorbehalte. Ich sagte, na, was sind denn da Bisten? Ich wusste es natürlich. Na, sagt er, so richtig weiß ich das nicht, aber das ist da so eine Sekte und da muss man vorsichtig sein. Und na, ich sage, erkundige dich doch mal, was da Bisten sind. Was die tun, was die glauben. Ja, später hatten wir dann wieder mal ein Gespräch und er sagte, Mensch, das sind doch die gleichen Leute in der Gemeinde, wo du auch gehst. Habe ich nicht gewusst. Entschuldige bitte. Also ich habe wirklich was ganz Negatives gedacht. Unkenntnis über Dinge. Er hat was gehört, hat es aufgenommen und hat es auch so weitergegeben. Und in ihm hatte sich eine Meinung verfestigt. Und da war auch eine gewisse Lähmung entstanden durch üble Nachrede. Ja, dann heißt es auch, dass Mose das Volk gerichtet hat. Das können wir lesen im 2. Mose, Kapitel 18. Ich möchte es jetzt aber nicht vorlesen, ich möchte es nur so wiedergeben. Ich möchte es überschreiben, Lähmung durch Überforderung. Da setzte sich Mose auf den Richterstuhl und dann kamen die Leute zu ihm mit ihren Rechtssachen. Vielleicht mit Familien, Nachbarschaftsstreitigkeiten, vielleicht auch kleinen kriminellen Delikten, die vorgekommen sein mögen. Und Mose richtet darüber. Stellt euch vor, 600.000 Gemeindeglieder, nur Männer. Und wenn nur 0,1% den Bedarf hatten, sich einen Rat von Mose zu holen, da waren es immerhin noch 600 Leute jeden Tag. Da standen die Schlange. Und da kommt der Schwiegervater des Mose, der Jethro, ein Midianiter, nicht zum Volk, nicht zur Gemeinde gehörend. Und der gibt ihm einen Rat. Ja, es war ein guter Rat. Setz noch Männer ein, die diese Aufgabe übernehmen. Du machst dich hier kaputt. Das geht nicht. All das zu klären hier als ein Einzelner über ein großes Volk. Ja, das Gleiche, als wenn wir alle mit unseren Problemen ins Bundeskanzleramt gehen. Ein großes Volk und eine einzelne Person soll alles klären. Unmöglich. Ja. Ja, manchmal passiert es aber, dass wir uns zu viel zumuten, dass wir zu viel Aufgaben übernehmen und das Wort Burnout, ausgebrannt sein, das macht die Runde. Es werden immer mehr Menschen, die davon betroffen sind. Ich habe da mal Zeugnis gelesen von einem Menschen in Österreich, der schreibt, ich wurde überall gebraucht, bei der Bergrettung als Ausbildungsleiter und Ausbilder, bei den Landeskursen, im Alpenvereinsausschuss und als Alpenvereinsjugendführer. Ich stellte mich als Obmann der Lawinenkommission zur Verfügung und hielt im ganzen Land Lawinenvorträge. Ich war beim Ski-Club tätig, sang im Kirchen- und Volksliederchor. Ich war Mundartdichter für Hochzeitsverse und Brauttänze, gestaltete Faschingsbriefe für die Feuerwehr und war Sprecher bei Blasmusikkonzerten. Bei Advent- und Weihnachtsfeiern sowie alten Tagen stellte ich mich als Vorleser zur Verfügung und als Breitfederspezialist schrieb ich zahllose Urkunden. Ja, ein Multifunktionär. Und da können wir uns schon denken, also er war verheiratet und hatte Kinder. Wo blieb da die Familie? Er war damals noch kein Christ, noch nicht bekehrt. Gemeindearbeit wäre bei diesen allen Funktionen sowieso nicht möglich gewesen. Aber auch uns mag es so gehen, dass wir vielleicht zu viele Aufgaben annehmen und dann vielleicht gelähmt sind durch Überforderung. Dass wir dann einfach die Aufgaben nicht mehr so erfüllen können, wie es vielleicht von uns erwartet wird, oberflächlich, nicht durchdacht. Unser Chef hat früher manchmal gesagt, in der Firma, wenn was schief ging, ohne Überlegung, einfach so drauf losgearbeitet und dann geht's schief. Das war natürlich übertrieben, aber das kann passieren. Stellen wir uns vor, eine Person macht hier alles in der Gemeinde, predigt jeden Sonntag, hält die Bibelstunden, hält das Haus sauber, schleppt den Schnee, streut, pflegt das Grundstück mit den Rasen. Unmöglich, so etwas zu tun. Dankbar können wir sein, dass viele Hände da sind, dass viele Mitarbeiter sich melden für die Dienste, die getan werden müssen und getan werden. Ja, ein Dank nochmal an alle Helfer, auch bei den Dingen, die in der vergangenen Woche getan wurden. Ja, mit Geist und Mut der Überforderung begegnen, auch mal Nein sagen können. Auch mal sagen können, tut mir leid, die Sache ist mir zu groß, dafür habe ich keinen Auftrag, da sehe ich mich nicht im Dienst. Das ist auch wichtig, um einem Burnout, einer Überforderung, einer Lähmung vorzubeugen. Oder vielleicht auch eine Lähmung durch Autorität. Im polnischen Ghetto, da gab es eine Verwaltung. Also es haben nicht die Deutschen selber gemacht, da wurden Juden eingesetzt, da wurde versprochen, macht das mal und für den Dienst, da werdet ihr auch belohnt. Die bekamen besseres Essen, die hatten teilweise sogar Pistolen, die hatten also Polizeigewalt und die hatten die Aufgabe, jetzt bringt ihr jeden Tag so und so viele Menschen zur Sammelstelle, die sich vorbereiten für die Umsiedlung. Das haben sie auch getan. Führer in einem begrenzten Raum für eine große Menschenmenge, die Autorität hatten, Macht auszuüben. Und sie haben diese Macht auch ausgeübt, so wie es ihr Auftrag war. Und auch das führte vielleicht zur Lähmung von Menschen, die sich dagegen stellten und die es nicht gewagt haben, gegen ihre Führer im eigenen Volk vorzugehen. Ja, 12 Kundschafter schickte Mose los. Es hieß, sie alle waren Führer unter den Israeliten. Sie waren Autoritäten. Und sie berichteten auch. Wahrscheinlich jeder in seinem Stamm. Aber sie missbrauchten ihre Autorität, um das Volk Gottes vom Weg abzubringen, um zu sagen, gut, bisher hat uns Gott geführt, aber jetzt sehen wir keinen Ausweg mehr. Wir sehen nur einen Ausweg, weg mit Mose und Aaron, Kaleb und Josua. Wir wählen uns neue Führer und kehren zurück. Lähmung eines Volkes durch Autorität, durch autoritäre Führer, die alles zunichte machen können. Ein älterer Bruder aus einer Gemeinde in Sachsen, der berichtete mir mal, als wir jung waren, da haben wir gedacht, wir könnten mal unseren Gemeindesaal renovieren. Dann haben wir das an den führenden Bruder herangetragen, unser Anliegen, wir würden gerne, und wir haben die in die Vorstellungen, haben ihm das erläutert, und dann hat er uns gesagt, Bruder, der Herr kommt bald, bis dahin reicht der Saal. Und damit war die Sache vom Tisch. Gut, es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, wir haben den Saal dann doch renoviert. Ja, also wenn es in unserer Gemeinde passiert wäre, dann wären wir jetzt auf dem Sonnberg. Wenn wir alle der Meinung gewesen wären, also der Herr kommt bald, vielleicht nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr, wir bleiben hier, es lohnt sich nicht, hier auf dem Kapellenberg dieses große Werk anzufangen, wird es denn gelingen? Ja, Lähmung durch Autorität. Es kann uns auch noch andere Dinge lähmen, vielleicht der Neid. Der Neid kann uns lähmen, wenn wir auf andere blicken, wie erfolgreich die sind, was die können, wie gut die Dienste tun, wie gut die ein Musikinstrument beherrschen, wie auf ihren Rat gehört wird. Da habe ich eine Geschichte gefunden bei Axel Kühner. Besser als er könnte man das gar nicht beschreiben. Da heißt es, ich bin gefährlicher als viele Armeen der Welt. Ich greife mehr Menschen an als alle anderen Waffen. Ich zerstöre Leben und Werte, mache Hoffnungen zunichte und vergifte die Beziehungen unter den Menschen. Ich finde mein Opfer überall, unter Reichen und Armen, bei Jung und Alt, unter Gelehrten und Ungelehrten. Ich verhindere viele Erfolge, richte ganze Familien zugrunde, zersetze die Gesellschaft, schleiche mich in alle Büros und Fabriken ein, bin in allen Abteilungen und Gruppen am Werk. Ich mache Herzen krank und Seelen wund, verletze Menschen und zerreiße Netze der Liebe und der Zusammengehörigkeit. Ich war der Grund, warum Kain seinen Bruder Abel tötete, warum Esau seinen Bruder Jakob töten wollte, warum die Söhne Jakobs ihren Bruder Josef hassten, warum die Menschen Jesus kreuzigten, warum Paulus von seinen Mitjuden fast zu Tode gesteinigt wurde. Ich bin der Grund für unendlich viel Hass und Grausamkeit, Mord und Gräuel, Zerstörung und Verletzung. Meine Macht ist groß, besonders, weil ich nicht ernst genommen werde. Ich bin in allen Religionen und Kirchen zu finden und kann auch dort meine zersetzende Tätigkeit ausüben. Ich führe die Menschen zu einer tiefen Erniedrigung, lasse sie alle Würde und Menschlichkeit vergessen. Auch unter den Christen erkennen mich nur wenige und suchen mich zu meiden. Ich bin immer da und komme immer wieder. Ich bin dein größter Feind und verfolge dich bis zum Tod. Mein Name ist Neid. Ja, Lähmungen durch Neid. Wenn ich vielleicht auf andere blicke, die viel erreichen im Leben und dann keine Aktivitäten zeige, irgendwelche Dinge anzugehen und sage, es gelingt mir doch nicht. Andere sind bevorzugt, sind besser ausgerüstet, sind von Gott mit Gaben bedacht worden, die ich nicht habe. Ja, das kann lähmen, solche Dinge. Ja, und das zu überwinden, da gehört natürlich auch Geist dazu. Vor allem der Geist, den uns Gott schenken will. Wir wollen jetzt erstmal ein Lied singen, das Lied Nummer 795, wo es um diesen Geist geht. Jesus, leite mich mit deinen Augen, ich will gehen, weil du mich gehen heißt, doch weil meine Kräfte nicht viel taugen, bitte ich um deinen starken Geist. Bye. Ja, das waren jetzt alles Beispiele von Lähmungen in unserem Leben, die geistlich bedingt sind, die uns lähmen in unserem Handeln, in unserem Denken, in unseren Beziehungen. Es gibt natürlich auch körperliche Lähmungen. Auch wir hatten schon hier Menschen zu Gast im Rollstuhl, die durch Lähmung oder durch andere Umstände eben ihre Beine nicht mehr gebrauchen können und die Hilfe anderer bedürfen. Der Rollator, wir sehen hier heute hier einen, ist vielleicht schon so eine Vorstufe, wo Menschen nicht mehr in der Lage sind, ganz allein zu laufen, sondern Hilfsmittel gebrauchen. Aber gut, wenn nicht nur diese Hilfsmittel zur Verfügung stehen, sondern wenn Menschen da sind, die sie begleiten in diesen Dingen. In Lukas 5, Abvers 24, da berichtet uns der Jesus auch von der Heilung eines wirklich Gelähmten, der körperlich gelähmt war und ans Bett gefesselt war. Ich möchte die Geschichte jetzt ganz einfach mal nacherzählen mit anderen Worten, wo es heißt, da draußen am Rand von Kapernaum, da steht ein kleines, ärmlich wirkendes Haus. Und wenn dort Leute vorbeikommen, da reden sie manchmal von dem Mann, der dort wohnt. Ach, da wohnt der Lahme. Den kennt doch keiner mehr. Der kommt gar nicht mehr raus. Ich weiß gar nicht, wie es dem geht. Warum er wohl von Gott so gestraft ist. Da wird so getuschelt, da wird so manches geredet über die Vergangenheit, über sein Leben. Ja, und dann gehen die Leute schnell weiter. Der Lahme drinnen, der hört vielleicht jedes Wort, was gesprochen wird. Und bei solchen Sätzen, da zuckt er zusammen. Solche Sätze sind schmerzhafte Stiche und sie treffen ihn tief. Er merkt, dass er nicht mehr dazugehört zur Gesellschaft, dass er ausgegrenzt wird. Aber er ist nicht ganz allein. Er hatte immer noch Freunde. Die besuchen ihn. Das sind die einzigen, die noch zu ihm halten. Vielleicht gute Freunde aus früheren Tagen. Es ist wichtig, dass man in der Kindheit und der Jugend gute Beziehungen schafft. Die halten dann auch bis ins Alter. Die halten auch dann, wenn man mal krank wird. Wenn man gar nichts mehr den anderen tun kann, sondern auf deren Hilfe angewiesen ist. Sie haben auch nicht viel Zeit, aber sie versorgen ihn. Reden mit ihm, hören sich seine Nöte an, erzählen ihm das Neueste. Aber wie sie ihm wirklich helfen können, das wissen sie auch nicht. Aber an einem Abend, da kommen sie früher als sonst und sind ganz aufgeregt. Jetzt wissen wir, wie wir dir helfen können. Und ohne auf den Lahmen zu achten, der nur müde abwinkt, und erst nicht erst gefragt wird, ob er einverstanden ist, fahren sie fort. Wir haben von einem Lehrer gehört, der sich ganz besonders um die Kranken kümmert. Er heißt Jesus. Stell dir vor, er hat gesagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Und man sagt, dass er mit dem Arzt Gott selbst gemeint hat. Und er hat gesagt, glücklich zu preisen sind die Mühseligen und Beladenen, denn sie werden Gott schauen. Das passt doch genau zu deinem Fall, zu deinem Ergehen. Und als Letztes sagt noch einer, und ich habe gehört, morgen kommt er hierher nach Kapernaum. Dann erwarten sie auf die Reaktion des Lahmen, aber der winkt ab, ach, lass mich in Ruhe. Mir kann auch kein noch so freundlicher Mensch helfen, auch kein Rabbi. Da müsste schon von Gott kommen. Ich danke euch, dass ihr euch Mühe gebt, dass ihr mich trösten wollt, aber es wird wohl keinen Sinn haben. Die Freunde gehen weg. Aber das, was sie gesagt haben, lässt den Gelähmten auch nicht los. Was ist, wenn es doch wahr wäre? Wenn doch etwas dran ist an dem, was über diesen Rabbi, über diesen Jesus gesprochen wird. Wenn er wirklich von Gott geschickt ist. So springen seine Gedanken hin und her. Er hat eine schlaflose Nacht. Und eine winzige Hoffnung beginnt in seinem Herzen zu keimen. Und am nächsten Abend kommen die Freunde wieder. Sie haben sich inzwischen verabredet. Er wird gepackt, auf eine Trage verfrachtet und dann geht es durch die Stadt. Aber dann ist dort die Menschenmenge. Dreht doch um, sagt er zu seinen Freunden. Es hat keinen Sinn. Und die Leute gucken schon und tuscheln wieder. Aber umso entschlossener sind seine Freunde. Sie bahnen sich einen Weg, lassen sich von der Menge nicht beeindrucken. Dann stecken sie die Köpfe zusammen und tragen den Gelähmten über die Außentreppe auf das Dach hoch. Die Dächer waren damals flach und man konnte sie begehen. Was soll das? Oben sehen sich die Freunde um, einer findet eine Hacke und fängt an, den Lehmboden aufzuschlagen. Das könnt ihr doch nicht machen, ruft der Kranke. Es ist ihm peinlich. Die machen hier das Dach von dem Haus eines seiner Mitbürger kaputt. Nur für ihn. Erster Grund. Dann geht es ganz schnell. Der Lahme schwebt auf einmal durch ein Loch im Dach Jesus vor die Füße. Ja, jetzt wird es spannend. Was wird geschehen? Er unterbricht seine Rede und wendet sich ihm zu. Und der Lahme, der spürt etwas in dem Augenblick. Er spürt, jetzt wird etwas ganz Wichtiges für mich geschehen. Und Jesus sagt, deine Freunde haben sich ganz und gar darauf verlassen, dass es noch eine Botschaft von Gott gibt, die dir helfen kann. Sie haben dich nicht vergeblich hierher gebracht. Er blickt ihn wieder an. Du meinst, dass du von den Menschen da von Gott getrennt bist. Du hast dich ganz und gar in deine Einsamkeit vergraben. Aber ich sage dir jetzt, dass das nicht länger so sein soll. Du gehörst zu Gott und zu seinem Volk und zu seiner Gemeinde. Jeder andere hier auch. Was für die anderen gilt, das gilt auch für dich. Komm heraus aus deinem Gefängnis, deiner Einsamkeit und deiner Lähmung. Werde wieder lebendig. Und der Lahme steht auf, er spürt festen Boden unter sich. Er ist Mensch, wie die anderen auch. Er gehört zu ihnen, gehört zu Gott. Er kann das Gefängnis seiner Einsamkeit verlassen. Seine Lähmung ist verschwunden. Er darf zu den anderen treten und jetzt auch wieder in ihrer Gemeinschaft sein. In Hebräer 12, Vers 12 heißt es, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, auf dass nicht das Lahme vom Wege abgewandt, sondern vielmehr geheilt werde. Ich lade dazu ein, dass wir gemeinsam beten. Und wer kann, dann möchte doch dazu aufstehen. Unser Herr, wir haben uns in diesem Gleichnis daran erinnert, dass du heilen kannst. Da war ein Lahmer, der lag schon viele Jahre so, und es war auch teilweise seine Schuld durch sein Vorleben. Und dann waren Freunde da, die haben diese Lähmung zum Anlass genommen, zu dir zu kommen. Die haben sich voll eingesetzt, die haben etwas auf sich genommen, vollen Einsatz gezeigt. Und die haben dann vielleicht auch Schadenersatz zahlen müssen, die Sache wieder in Ordnung bringen. Herr, wir danken dir, du hast ihn geheilt und du hast das gewusst und diese Begebenheit ist aufgeschrieben, uns zum Zeugnis und uns zur Lehre. Wir sollen uns derer annehmen, die gelähmt sind. Wir sollen aber auch dafür sorgen, dass wir nicht in Lähmung verfallen. Und wir möchten bei dir bleiben, bei deinem Wort, was du uns verheißen hast. Uns nicht beeinflussen lassen von den Meinungen anderer Menschen, von dem, was in der Zeitung steht, von dem, was über uns geredet und getuschelt wird, sondern festbleiben. Und auch nicht alles glauben, was über andere geredet wird, sondern immer nachfragen, nachhaken. Herr, wir möchten auch nicht, dass uns das passiert, dass wir Dinge verbreiten, die vielleicht nicht der Wahrheit entsprechen, dass wir alles prüfen. Dazu segne uns. Stärke unsere Hände, stärke die erschlafften Knie. Gib, dass das Lahme auch in uns wieder geheilt wird. Dass wir dir mit ganzem Herzen nachfolgen und in deinem Dienst Dinge tun können, die du uns aufgetragen hast. Amen.
Amen.
Wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Diesmal geht es um Mut. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet. Macht einander Mut. Ladet gerne Gäste ein. Das Lied Nummer 796.
Thank you.
Der Schluss kommt, möchte ich euch mitteilen, dass unsere Schwester Esther Teubert im Krankenhaus liegt. Sie hat eine Schilddrüsen-OP, die vielleicht einer oder andere von uns auch schon hatten. Ist normalerweise eine Routine-OP, aber es hat Nachblutung gegeben und es musste nochmal nachoperiert werden. Und sie liegt noch auf der Intensivstation und ich denke, dass wir nochmal aufstehen und zusammen für sie beten. Herr Jesus Christus, wir konnten in der vergangenen Woche erfahren, wie du Karl-Heinz Licht geführt hast, dass er wieder gesund ist und wieder hier sein kann. Und jetzt sehen wir, wie Esther im Krankenhaus liegt und was geschehen ist. Wir wollen dich bitten, dass du den Ärzten Wachsamkeit und Weisheit gibst und wir wollen sie in deine Hand legen, dass du sie hältst und führst, dass sie wieder gesund wird und dass der Genesungsprozess vorangehen kann. Wir wollen dich gemeinsam als Gemeinde, als Geschwister für sie bitten, in deinem Namen. Amen.
Amen.
Ja, heute möchte ich selber vors Mikrofon treten. Ihr seht es schon an meinem Gesicht, mir geht's gut. Ich kann Gott danken. Wir haben gesungen, lobe den Herrn, meine Seele. Und dann kommt der, der mich im Leiden getröstet hat, der meinen Mund wieder fröhlich macht. Ich denke, das trifft auf mich zu. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute früh hier bin. Heute Nacht, sagt die Nachtschwester, ihr Entlassungsbrief ist schon geschrieben. Und da habe ich morgen Luft gewittert und heute früh die Schwester überredet, dass ich gehen kann. Und weil ich doch heute gerne da sein wollte, um mal zu hören, wie das, nun das Werk hier geworden ist. Ich kann sagen, der Stent ist raus, das Loch ist zu, das haben sie garantiert. Also ich bin also damit richtig geheilt und bin Gott unendlich dankbar.
Nächste Woche, am 24.02. habe ich auch eine Gallen-OP. Und da würde ich euch bitten, mich zu unterstützen im Gebet und dass alles gut geht und alles gut wird. Ich danke euch.
Lass uns doch gleich beten. Herr Jesus, du hast das Anliegen gehört unserer Schwester. Und wir wollen uns eins machen in Fürbitte für sie bei dir. Denn du bist der Arzt, Herr. Und wir bitten dich, dass du die Hände der Ärzte führst. Und dass du ihr ganz große Ruhe gibst, auch wenn ringsherum gesagt wird, das ist gar nicht so schlimm. Herr, wir preisen dich, weil wir wissen, du bist da. Du liebst uns und du liebst auch unsere Schwester. Herr, begleite du sie, wohin sie auch geht. Und segne sie und auch die, die an ihr handeln. Amen.
Amen.
Und Herr, da wollen wir auch an unsere Schwester Heidi Kraschow denken.
Ja.
Wenn sie zur Operation muss, mach sie stille. Lass sie dir vertrauen. Wir wollen für sie bitten, dass du ihr gnädig bist, Vater im Himmel. Und wir wissen, dass du das bist. Wir trauen dir das zu. Amen.
Amen.
Ja, wir haben viel Grund, unseren Gott zu bitten. Ihr wisst jetzt, es sind 2 Wochen Ferien. Es finden wieder Bibelwochen statt, überall. Die Kinder hören von Gottes Wort. Wir wollen da auch daran denken, auch für unsere Mitarbeiter, zum Beispiel der Marcel. dass wir auch dafür beten, dass Gottes Wort weiterläuft, dass viele Menschen noch erfahren und im Glauben wachsen. Am nächsten Sonntag wird unsere Jugend in Satzung sein. Ich möchte das auch sagen, dass ihr daran denkt im Gebet, dass er sie begleitet. Auch wissen, es liegt kein Schnee, das ist vielleicht schlecht, wenn die Jugend nach Satzung fährt. Es ist auch vielleicht auch keine Aussicht darauf, in den nächsten Tagen auf Schnee, aber wir dürfen trotzdem bitten, dass die Jugend die Zeit sinnvoll und zur Ehre Gottes verbringt, dass eine gute Gemeinschaft entsteht. Wir wollen bitten für sie. In 14 Tagen wird hier Gemeindestunde sein. Wir haben vor uns gehört, wer gut mitgelesen hat, dass die Kundschafter Bericht erstattet haben von dem Land Kanaan. Sie brachten Früchte mit. Und genauso soll es in 14 Tagen sein. Es soll Bericht erstattet werden. Es wird vorgeschrieben von unserer Obrigkeit, dass das einmal im Jahr durchgeführt wird. Wir wollen das so beherzigen und wollen das auch, ich möchte das der Gemeinde so sagen, dass ihr das mittragt und mitkommt auch und das als wichtig anseht, dass die Gemeindestunde hier stattfindet um 15.30 Uhr und auch das Stehkaffee wird dann davor verlegt, eine Stunde um 14.30 Uhr. Aber dazu wird nächsten Sonntag nochmal genau was dazu gesagt. Und am nächsten Mittwoch wollen wir wieder Bibelstunde haben, ganz normal, im Buch Jeremia. Es war ja jetzt einige Wochen, wo das ausgesetzt war. Und ich möchte daran nochmal erinnern, dass es im Kapitel 8 ab Vers 10 weitergeht, dass wir uns auch vorbereiten können auf die Bibelstunde. Und so wollen wir uns noch Gottes Gnade anbefehlen für jetzt für die kommende Woche. Auch Gebetsstunde ist nächsten Mittwoch um 19 Uhr und nächsten Sonntag wieder hier. 9 Uhr Mahl des Herrn und 10 Uhr zur Wortverkündigung. Allen Gästen möchte ich noch viele Grüße mitgeben nach Hause von uns hier aus Chemnitz und seid jetzt befohlen der Gnade Gottes und seiner Bewahrung für heute und für die kommende Woche. Gott befohlen, auf Wiedersehen.